Die Zeit der schlechten Aprilscherze ist vorbei. Jetzt gibt es wieder richtig spannende Motorradgeschichten und außerdem Updates aus der Branche. Ducati und Aprilia haben Motorräder im sechsstelligen Bereich auf den Markt gebracht. Dem stellen wir einen absoluten Kassenschlager gegenüber. Für knapp 6.000 Euro kriegst du ein topmodernes, neues Motorrad. Wir sprechen in dieser Folge aber auch über den europäischen Markt und identifizieren den Markt, in dem erstmalig die BMW GS als meistverkaufteste Motorrad abgelöst wurde. Außerdem gibt es von mir eine Geschichte aus einem Shoppingcenter in Hamburg, was das mit dem Motorradfahren der Zukunft zu tun hat. Erfährst du in dieser Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. April ist vorbei. Zählt nicht mehr. Oder Michel? Hallo erstmal. Hat dich irgendjemand in den April geschickt?
Zum Glück noch nicht, aber die Aufnahme läuft und der 1. April ist jetzt genau 13 Stunden und 55 Minuten alt. Also ich habe noch 10 Stunden und 5 Minuten übrig, in dem mir irgendjemand einen Streich spielen kann. Ich muss sagen, ich bin überhaupt gar kein April-Scherz-Freund. Wie sieht's bei dir aus? Wurdest du schon verballhornt?
Man hat es versucht, aber smart wie ich bin, bin ich darauf nicht reingefallen. Sehe das Ganze genauso wie du. Meistens sind es irgendwie so super schlechte Scherze, vorwiegend von irgendwie so älteren Herren, die daraus so, wie sagt man, Gassenhauer oder Gossenhauer machen?
Gassenhauer, ja.
Ja, so, das ist ungefähr so, wie zu Weihnachten und so immer so schlecht lustig animierte Videos kommen, die einem irgendwie auch immer so in so Gruppen hin und her geschickt werden, wo man immer so denkt, aha, okay. Und wo ich mir auch immer denke, so Leute, drückt doch nicht einfach mal auf Weiterleiten, nur weil es so leicht ist. Sondern macht euch mal kurz Gedanken, ob das wirklich witzig ist. Aber die zwei April-Scherz-Versuche rund um das Thema Motorradfahren, die möchte ich doch mit dir und mit euch teilen, in der Hoffnung, dass ihr da draußen auch niemandem auf den Leim gegangen seid. Weil tatsächlich erreichten mich zwei unterschiedliche April-Scherze. Und ich fange mal mit
einfach,
dem an.
Einfach, auch einfach weitergeleitet, wie von dir gerade beschrieben, so just send it, Instagram, oder wie lief die Geschichte, wo kam das her?
Nee, den einen tatsächlich im Business-Netzwerk LinkedIn als Post gesehen. Das geht dann auf die Seite motorprosa.com. Da schreibt immer, boah, ich habe den Namen gerade vergessen, Jürgen. Ah, ich habe den Nachnamen nicht mehr drauf. Verschiedene Beiträge. Ich habe mal mitbekommen, ich glaube, der wohnt in der Nähe vom Stifter Joch und darum geht's auch.
Heißt du Jürgen Theiner? Jürgen Theiner ist das doch, glaube ich.
Ja, genau.
Bekannte Persönlichkeit der Motorradwelt. Er fährt Ducati 748 ist es, glaube ich. Noch eine uralte rote, also richtig cooler Dude.
Also ich habe immer mal nur so stellenweise Artikel mitbekommen, fand die irgendwie immer sehr, sehr gut. Also motorprosa.com, könnt ihr mal vorbeischauen, ist auf jeden Fall ein lesenswerter Blog. Mit dem fange ich aber nicht an, sondern weil den April-Scherz fand ich tatsächlich ganz gelungen. Ich starte mal mit dem anderen und der kommt von Motorrad und Reisen. Und die haben nämlich am 1. April getitelt, Eilmeldung, Saisonstart fällt aus, ab sofort Fahrverbote für Saisonkennzeichen. Neue Regel zum Saisonstart. Fahrzeuge mit Saisonkennzeichen dürfen ab heute nicht mehr sofort und uneingeschränkt auf die Straße. Da denkt man, man hat mit Politik, EU-Verordnungen und Bürokratie schon alles erlebt. Da folgt der nächste Hammer, schreiben sie. Schon einmal etwas von EASM gehört? Das ist das Europäische Amt für saisonale Mobilität. Ab sofort gelten dank des EASM neue Einschränkungen für Saisonkennzeichen. Motorräder, Cabrios, Oldtimer und Wohnmobile dürfen nicht mehr am Stichtag direkt losfahren, sondern müssen eine Wiedereingliederungsphase absolvieren. Für alle, die sich nicht daran halten, drohen Bußgelder und Fahrverbote bis hin zur Fahrzeugstilllegung. Und warte mal, dann kam es noch weiter. Die haben das dann ganz nämlich sehr schön begründet. Für Halter vieler Motorräder ist das Saisonkennzeichen 410 die gewählte Option und der 1. April normalerweise ein kleiner Feiertag. Das Motorrad wird aus der Garage geschoben, das Cabrio bekommt frische Luft, Oldtimer wird geschniegelt, bla bla bla. Genau damit ist jetzt Schluss. Ab heute gilt das Verbot. Betroffen sind ausdrücklich nicht nur Motorräder. Und dann haben sie es nämlich sehr schön begründet. Studien stellten fest, dass bei schönen Wetterfahrzeugen eine unzulässige Ballung von polierten Oberflächen entstehen, die andere Verkehrsteilnehmer blenden und innerlich destabilisieren können. Außerdem sorgen die zahlreichen schicken Motorräder für nicht hinnehmbare Ablenkungen. Polizeistreifen melden im Bundesgebiet eine unkontrollierte Zunahme von Kopfdrehungen, Daumenheben und anerkennendem Nicken am Straßenrand. Dies störe den geregelten Verkehrsfluss und sollte verboten werden. Dann lassen Sie also sich nochmal aus, dass deshalb die Saisonkennzeichen eine Karenzphase haben, sodass die erst in Wellen auf die Straßen können. Ich bin gespannt, ob irgendjemand darauf eingefallen ist.
Also, das war doch jetzt. Ich muss sagen, allein diese Begründung ist halt einfach sowas von Boomer-Modus des Todes. Es ist halt einfach Kopfnicken, Daumen hoch und Jesus Gott. Naja, also da haben wir wieder die Bestätigung. Die Motorradmagazine werden halt doch vorrangig von alten weißen Männern produziert. Ich glaube, oder ich hoffe vielmehr, dass unser Podcast noch nicht ganz so alt und so weiß auch ist, auch wenn er sehr, sehr männlich ist. Das ist ja wohl hier gesetzt, das wissen wir ja alle. Ja, auf jeden Fall hat mich das jetzt noch nicht so richtig gecatcht. Und ich muss sagen, ich erinnere mich an einen Aprilscherz aus dem letzten oder vorletzten Jahr, der halt einfach noch schlechter war. Also aus meiner Perspektive, da ging es um irgendwie wunderlich Flatulenz-Pads oder was auch immer. Also du weißt, was Flatulenz ist?
Ja klar, die Furzerei.
Die Furzerei, genau. Also das sind halt irgendwelche Zusatzteile, die für mehr Abtrieb sorgen. Also ganz, ganz simpler Humor an der Stelle. Dieses Jahr vielleicht ein bisschen besser, aber man hört immer noch den alten weißen Mann raus oder den älteren Mann. Aber ich bin ja auf die zweite Geschichte gespannt, die dich ja deutlich mehr erheitert hat. Und ich habe auch noch eine dritte, die ich vorhin witzigerweise auf Instagram gesehen habe, was mich wirklich zu tief geschockt hat und ich da einfach massiv mitfühlen könnte. Aber jetzt erstmal zum Highlight von Jürgen Theiner.
Genau, dazu muss man sagen, die ist einfach, dieser Blogbeitrag ist aber auch extrem gut aufbereitet. Und der Titel lautet Duo Ride Motorradsharing in Südtirol. In den Alpen geraten immer mehr sensible Lebensräume unter die Räder. Overtourismus ist kein Schlagwort mehr, sondern ein Zustand geworden. Was den Einheimischen Wohlstand bringt, beschert ihnen gleichzeitig Unschönes. Nun versucht die Südtiroler Landesverwaltung, dem drohenden Verkehrskollaps mit innovativen Ideen die Stirn zu bieten. Eine weitere davon ist Duo Ride, die Mitfahrzentrale für Motorradfahrer. Das Geschäft mit dem Tourist treibt die Südtiroler Wirtschaft sektorenübergreifend an. Über 250.000 Hotelbetten im Land können belegt werden. Im Jahr werden über 37 Millionen Nächtigungen erzielt. Das ergibt ganz schön viel Bewegung, da bleiben wohlwollende wie kritische Begegnungen nicht aus. Und während der Gast das Leben in vollen Zügen genießt, wird dies dem Einheimischen mehr und mehr erschwert. Das intelligente Lenken starker Besucherströme ist eine der größten Herausforderungen im Alpenraum. An einigen Hotspots, Stichwort Seiser Alm oder Pragser Wildsee, wird versucht, dies mit verpflichtenden Reservierungen oder Fahrzeugkontingenten zu schaffen. In den Dolomiten plant man, ab Herbst 2026 Pässe für den Transitverkehr zu sperren. Und nun stellt das Landesamt für Tourismus eine weitere überraschende und durchaus charmante Maßnahme zur Verkehrsreduzierung auf den Pässen vor. Motorradfahrer sollen in Südtirol künftig zu zweit fahren. Der Ansatz ist simpel: Wenn es gelingt, die Anzahl der Mitfahrer pro Fahrzeug zu erhöhen, kann die Anzahl der Motorräder auf den Pässen verringert werden. Die Verantwortlichen haben dieses Pilotprojekt, das im Sommer 2026 in Winschgau an den Start gehen wird, Duo Ride getauft. Herzstück dieser Mitfahrzentrale für Motorradfahrer ist eine App, die gewünschte Strecken, mögliche Fahrzeiten, Vorlieben zum Fahrstil und so weiter abfragt und damit Fahrer und Beifahrer matcht. Eine angesichts der sogenannten Freiheitsliebe von Motorradfahrern verwegene Idee. Um den Einzelfahrern dennoch zur Ausnahme zu machen, flankieren verschiedene Maßnahmen das Projekt. Und dann, ich will jetzt gar nicht alles vorlesen, kommen einfach 1000 Details und ist aber geil durchdacht. Also erstmal hat er da auch Screenshots von dieser App, vermutlich KI generiert, aber wirklich verdächtig echt aussehend geteilt. Genauso wie das Duo Ride Areal am Reschenpass, da hat er dann ein Google Maps Bild genommen, ja. Und dann gibt's da einen Absperrbereich, in dem du dein Motorrad hinstellen kannst, anschließen kannst und so weiter. Dann wird es auch noch gepflegt und dort ist dann auch der Meet and Greet Punkt sozusagen mit den anderen Leuten, mit denen du gematcht wurdest und dann zu zweit drüber fährst. Also es ist einfach auch sensationell gut geschrieben und irgendwie doch auch so real, dass tatsächlich auch auf LinkedIn jemand kommentierte, der das halt nicht gecheckt hat und sich darüber maßlos aufgeregt hat und es so richtig kacke fand. Und allein deswegen fand ich den auf jeden Fall sehr erwähnenswert, den Artikel. Oder Michel, wie wäre dein Eindruck gewesen, wenn du es jetzt wirklich gar nicht geahnt hättest, nach dem, was ich da erzählt hätte? Glaubst du, es hätte eine Chance gegeben, in der du im ersten Moment gedacht hättest, naja, vielleicht machen sie das ja wirklich?
Also, es ist auf jeden Fall so formuliert, dass es einen wirklich journalistisch sauber gearbeiteten Hintergrund vermuten lässt und du denken könntest, ja, da ist in Anführungsstrichen was drin. Hat er wirklich, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Vor allen Dingen, dass die Tatsache noch mit diesen Bildern untermalt ist, ne? Also Screenshot von der App und Treffpunkt und so. Das ist schon wirklich sehr, sehr viel Aufwand reingelaufen. Und ich freue mich mehr oder minder jetzt schon auf die Ausgabe vom 1. April 2027, wenn die Geschichte, weil die da oben uns ja sowieso alles verbieten, dann zum Thrill-Ride wird und du nur noch mit Gespannter hochfährst und jedem Fahrer zwei Personen zugemittelt werden. Und dann muss noch entschieden werden, wer kommt denn in den Beiwagen und wer darf hier Löffelchenstellung hinten mit aufs Moped drauf. Also finde ich eine ne ganz, ganz witzige Geschichte und muss sagen, Chapeau für den Aufwand, der da reingeflossen ist. Also sowohl für die Idee als auch die Bildgenerierung und natürlich dann auch die doch gelungene Ausformulierung. Ich hoffe, KI war da nur bei den Bildern und nicht beim Text zuständig und da ist noch wirklich Hirnschmalz reingeflossen. Ich finde es auf jeden Fall cool und dass es gut funktioniert, zeigt ja auch der Kommentar. Also sehr, sehr witzig. Taugt mir. Und was mir eben heute Morgen aufgefallen ist, heute Morgen ist falsch, eigentlich vorhin eine halbe Stunde, bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben, bin ich auf der Seite von der MotoGP gewesen und mir ist verdammt nochmal selber das Herz in die Hose gerutscht, weil quasi zwei Sachen realisiert wurden zum 1. April als Scherz, die mich quasi beide betreffen. Also einmal das Motorradfahren und dann das Video machen. Und zwar haben die MotoGP-Fahrer geprankt. Die haben irgendein Video aufnehmen müssen zum Grand Prix in China. Und da musste irgendwas auf Chinesisch sagen. Und haben ihnen quasi alle gesagt, nachdem das Video fertig ist, der Fokus war unscharf und sie müssen alles nochmal machen. Und haben quasi die Reactions gefilmt. Und haben dann quasi, wer war dabei? Jorge Martin war dabei, Pedro Acosta, dann Maverick Viñales, Frankie Morbidelli und so, und haben dann quasi die verschiedenen Reaktionen eingefangen. Und am Ende, nachdem sie quasi die Reaktion der verschiedenen Leute drauf gezeigt haben, natürlich das dann auch aufgelöst und dann die Reaktion auf die Auflösung. Fand ich super witzig. Vor allen Dingen, weil du halt dadurch einen massiven Einblick bekommst in die Persönlichkeiten, die da quasi vor der Kamera stehen, die da quasi geprankt wurden. Ne? Es waren halt einfach Leute dabei. Maverick Viñales ist mir halt aufgefallen, der gesagt hat, ja, ist überhaupt nicht schlimm, machen wir es nochmal. Ich bin ja zum Arbeiten hier so, ne? Gar kein Ding. In Anführungsstrichen, Fehler können passieren. Und du merkst halt, es sind halt andere dabei, die sind eigentlich schon ziemlich ungehalten, weil sie halt einfach massiv ankotzt, was da gerade passiert, machen aber noch so mi gute Miene zum bösen Spiel.
Wer
Und
denn?
das musst du dir angucken. Video,
Oh.
ja, den Link packen wir hier in die Shownotes. Guckt euch das an, ich fand es sehr witzig. Ich will nur Pedro Acosta zum Schluss noch sagen, der verabschiedet sich nämlich mit dem ausgestreckten Zeigefinger von der Bühne, nachdem die Bombe geplatzt ist. Also der war da so ein bisschen vielleicht am, weiß nicht, ungehaltensten oder er hat halt einfach in seiner jugendlichen Art noch auf diesen Prank reagiert, auch aber auf eine witzige Art und Weise. Also fand ich extrem unterhaltsam. Hat mir heute Morgen getaugt. Und wie gesagt, mir ist das aus der zweiten Perspektive mit der Videogeschichte, mir ist es ja tatsächlich schon passiert, dass ich denke, fuck, eine Tonspur oder eine Videospur irgendwie kaputt oder irgendwas ausgegangen oder Akku leer gewesen und du musst halt einfach Dinge normal machen. Mega unangenehm. Super, super unangenehm.
Habe ich auch schon mit dir ja gemeinsam erleben dürfen. Zum Glück bin ich da nicht der, der das ausbaden muss. Aber wenn wir kurz bei der MotoGP sind und liebe Zuhörenden, euch erwarten heute noch verschiedenste Stories, die auch nicht motorsportlich sind, sondern nochmal krasse Neuvorstellungen und es gibt nochmal einen kleinen Erlebnisbericht von mir. Aber lass uns kurz noch bei der MotoGP bleiben, denn da gab es ja eine andere Aktion, die, wenn man sie erzählt, erstmal nach einem schlechten April-Scherz klingt. Jorge Martin war ja jüngst Grand Prix-Winner. Ich glaube, er hat den Sprint gewonnen. Guck mal, ich bin so raus. Aber was ich dann mitbekommen habe, ist sein Jubel in der Auslaufrunde danach, den er gebührend, wie das nun mal so üblich ist, mit einem großen Wheelie abfeiern wollte. Und dieser Wheelie ging aber wortwörtlich in die Hose, zumindest auf die Hose, denn beim Absetzen des Vorderrads ist er einfach mal mit auf den Asphalt geknallt.
Ich habe es gesehen und es hat mir einfach so, 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 so leid getan. Er hat ja jetzt den ersten Sieg da im Sprintrennen, hast du wirklich richtig benannt, eingefahren, hat sich super, super gefreut. Und ich habe dann im ersten Moment gedacht, wie bescheiden kann es tatsächlich laufen, denn der hatte ja so ein Verletzungspech und er hätte sich ja bei diesem Abflug auch schon wieder massiv irgendwie wehtun können. Ist zum Glück irgendwie glimpflich ausgegangen und ich glaube, das muss man an der Stelle vielleicht auch noch so ein bisschen mit einordnen, für Aprilia war das durchaus zu verschmerzen, weil es ist natürlich mega peinlich. Es gibt ja quasi diesen Ultra-Wheelie von Max Biaggi, damals noch zu Yamaha-Zeiten, wo er beim Wheelisieren über die Ziellinie quasi weit über 12 Uhr geht. Ich weiß nicht, kennst du das Video?
Ja, ja.
Und dann quasi
ja,
das Ding wieder hintere Bremse gerade wieder so nach vorne holt.
Also, war in Brünn, glaube ich.
Das kann tatsächlich in Brünn sein, ja. Also es ist auf jeden Fall Perspektive von links gefilmt, könnte durchaus sein. Auf jeden Fall super spektakuläres Ding. Und das ist natürlich ultra peinlich, wenn dir das beim Feiern passiert. Aber worauf ich hinaus wollte, Aprilia hat das wahrscheinlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge an dem Wochenende gesehen. Denn sie sind ja im Moment sowas von unangefochten, was die Performance angeht in der MotoGP. Marco Bezzecchi hat jetzt ja quasi das Hauptrennen gewonnen und den Rekord eingestellt für die meisten Runden in Führung liegend. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen?
Nein.
Er hat jetzt nämlich 121 Rennrunden in Folge die Rennen der MotoGP angeführt. Also quasi von der Startziellinie fortgefahren, in der ersten, spätestens im Verlauf der ersten Runde die Führung übernommen und quasi durchgehend die Führung behalten. Und das, obwohl er quasi am Samstag auch gestürzt ist und jetzt am Sonntag in dem Rennen noch eine massive Berührung mit Pedro Acosta hatte und ihm quasi das halbe Aero-Paket weggerissen ist. Also er ist quasi gerade so, so massiv dominant und die Aprilia ist quasi im Moment State of the Art. Also da ist dieser Sturz von Jorge Martin wahrscheinlich zu verkraften. Man muss aber auch dazu sagen, weißt du, was so ein Sturz so im Schnitt kostet in der MotoGP?
Naja, bei so einem Ding bestimmt 70.000 Euro.
Ha! Einmal umfallen wird in der MotoGP mit ca. 100.000 Euro gerechnet. Also nur wow. nur mal wegrutschen, so, ne? Und das Ding hat ja ein bisschen mehr abbekommen. Also
wow.
Der Schaden ist mit Sicherheit im, niedrigen bis mittleren sechsstelligen Bereich. Also das sind bestimmt so. Es ist unvorstellbar, wie teuer sowas ist.
Ja, man muss mal für alle, die es nicht gesehen haben, sagen. Also ist da Start und Ziel oder gehen gerade, keine Ahnung. Holt das Vorderrad hoch, nicht besonders hoch. Und das ist auch das, was er später im Interview gesagt hat. Er hatte irgendwie das Problem, dass das Vorderrad nicht richtig hoch ging. Er hat bis zum vierten Gang durchgezogen, war dann bei über 200 km/h. Dann setzt er das Vorderrad auf und er stand dann halt irgendwie schräg, Motorrad schräg und es geht halt sofort weg, das Moped. Und ihn maulst da halt hin und bei 200 km/h, auch wenn du jetzt keine krasse, wie soll man sagen, Querdynamik dahinter hast, kein Spaß, dort abzusteigen. Das Motorrad hatte jetzt nicht die massiven Schäden, ist da einfach rübergerutscht. Aber wenn man dann auch noch sagt, hört sechsstellig, richtig wild. Und was es halt auch wieder zeigt, du kannst der absolute Profi sein, und da sind sie alle dort, die da im Kreisel fahren, und trotzdem bei einer vermeintlichen Standardübung für solche Leute kann es auch mal tatsächlich daneben gehen. Echt krass. Und sollte uns ein Appell sein, vielleicht nicht irgendeinen Schwachsinn im Straßenverkehr zu machen, weil während er da einfach nur geradeaus rutscht, erwarten uns da draußen halt potenziell Leitplanken, Bäume, Gegenverkehr.
Absolut. Und man muss nochmal dazu sagen, einordnen, ne, wenn du überlegst, er steht ja quasi auf diesem Motorrad und stürzt dann. Das heißt, es ist nicht einfach mal bei 200 km/h in maximaler Schräglage wegrutschen und du hast keine Fallhöhe, sondern, ich sag mal, Arme und Kopf klatschen ja da gefühlt aus 1,80, 2 Meter Höhe dann irgendwie nach unten, weil er quasi so auf dem Weg nach unten ist. Das ist schon nicht so super angenehm. Mir fällt aber gerade auf, dass wir damit eigentlich die perfekte Überleitung geschaffen haben zu zwei anderen Themen, die so ein bisschen MotoGP-Berührung haben, aber quasi in den Straßenbereich wieder gehen. Denn, ich hatte ja gerade angedeutet, der Schaden bei diesem Unfall wird vermutlich so 100 bis 150.000 Euro mindestens gewesen sein. Und Ducati, also der Wettbewerber von Aprilia, und Aprilia haben jetzt zwei Motorräder vorgestellt für den Endkunden, die genau in dieser Preiskategorie liegen. Hast du davon mitbekommen?
Von dem einen, ja, das hatten wir bei uns in dem Newsletter Ende März drin, die Ducati, ich glaube für
150.000
Euro, ja. Also anderthalb Mal umfallen in der MotoGP, kann man sagen, limitiert anlässlich des 100-jährigen Jubiläums für die Leute, die das nötige Kleingeld haben und auch ausreichend Sympathien in Italien verzeichnen können, denn sie suchen ihre Kunden handverlesen und in Eigenregie aus.
Wildes Ding, und ich muss sagen, wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut, die man so hat bei diesen Superbikes, ne, die sind ja gar nicht so hoch, und dann guckt, wie viel es von diesen Motorrädern gibt, und zwar verkauft Ducati 500 nummerierte Meisterwerke, ne, für 150.000 Euro, die Kohle muss man erstmal auf der hohen Kante haben, aber ich muss sagen, 500 verkaufte Superbikes, Ich weiß nicht, ob Ducati dieses Jahr in Deutschland 500 normale Panigales verkauft hat. Also, das ist schon ein gutes Geschäft und so massiv exklusiv finde ich das gar nicht. Vor allen Dingen im direkten Vergleich mit der Aprilia, von der, also es wurde vorgestellt, die Aprilia X250, während die Ducati Straßenzulassung hat und das trotz einer Leistung ab Werk von 228 PS. Trockenes Gewicht des Motorrads, 173 Kilo, einfach absurde Werte und Keramik-Carbon-Bremsen. Einfach geisteskrank. Ach, ich darf nicht vergessen, Carbon-Gabel. Also die Gabelholme, Grüße gehen raus an unseren Fahrwerkslot La Senga. Die Gabelholme sind aus Carbon gefertigt, nicht in Aluminium. Richtig, richtig wildes Ding. Hat Aprilia ein ähnliches Bike auf die Räder gestellt und ich schicke dir jetzt hier direkt mal den Link, dann kannst du dir das nämlich mal angucken. Direkt auf der Aprilia-Seite. Denn das Ding sieht einfach aus wie ein MotoGP-Ableger, hat auch Carbon-Carbon-Bremsen, also sowohl Carbon-Scheiben als auch Carbon-Belege. Das Ding am Vorderbau sieht einfach aus wie die Original-Aprilia aus der MotoGP. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich ansprechen wollte. Die ist reduziert, sage ich schon. Limitiert auf 30 Einheiten weltweit, fünf deren gehen nur nach Europa und das Moped wird 136.000 Euro kosten und ist auch ein reines Rennstreckenmotorrad. Also im Gegensatz zur Ducati, die da vorgestellt wurde, mit der Möglichkeit, auch im Straßenbetrieb das Ding zu fahren. Noch eine Bemerkung: Die Ducati wird mit so einem Race-Kit ausgeliefert, mit dem sich nicht nur das Gewicht nochmal reduzieren, sondern auch die Leistung steigern lässt auf 248 PS und ein Trockengewicht von 167 Kilo, was dann ein Leistungsverhältnis von 1,48 PS pro Kilogramm ist. Ich kriege einfach schon Schweißausbrüche und Erschöpfungssyndrome, wenn ich mir nur diese Zahlen und Leistungswerte vorstelle, wie sich das anfühlt auf der Strecke. Einfach nur völlig, völlig verrückt. Und ich bin fasziniert und erschreckt zugleich, was da inzwischen für den Endkunden möglich zu kaufen ist. Und wie gesagt, diese 500 Einheiten, ich weiß nicht, wie exklusiv das ist, auch wenn Ducati dazu sagt, wir überlegen uns, wem wir das Ding verkaufen. Jan, welche der beiden wäre denn deine Option? Weil du hast ja wahrscheinlich beide gesehen jetzt. Wie gefällt dir die Aprilia und was sagst du zu Ducati?
Also ich weiß nicht, ich konnte deinen Link jetzt gerade nicht öffnen. Die Aprilia sehe ich bisher nur in diesem amerikanischen US-Flaggendesign, weil so wurde sie ja vorgestellt auf dem Circuit of the Americas. Und da muss ich sagen, einfach, hey, auch wenn da italienische Technologie hinten dran ist, solange ich das mit so einer amerikanischen Flagge sehe, da kriege ich im Moment einfach Würgereize, gar keinen Bock drauf. Grundsätzlich, boah, also ich bin mal gespannt, ob deren Kalkül so aufgeht. Ich habe damals bei BMW gearbeitet, als die BMW HP4 Race limitiert auf 750 Stück für 80.000 Euro an den Markt ging, gemessen an heute, also quasi schon Spottpreis. Und ich weiß aber nur, dass die massivste Probleme haben, die an den Markt zu bekommen. Ich weiß bis heute nicht, ob es tatsächlich die Plakettennummer 750 jemals zur Auslieferung geschafft hat oder ob das vorher dann einfach eingestampft wurde. Es gibt Gerüchte, dass nie 750 gebaut wurden. Ich möchte dazu dann mich nicht weiter äußern, weil die Details kenne ich dann auch nicht. Aber deswegen bin ich mal gespannt, ob das da tatsächlich alles so klappt. Fünf für Europa ist natürlich schon eine Ansage. Du, keine Ahnung, für das Moped würde ich mir lieber drei, vier andere Motorräder kaufen. Was ich halt total skurril finde, dass du diese Aprilia X250 für den Straßenverkehr nutzen kannst.
Nee, kannst du nicht.
Also
Nein,
das
nein, nein,
ist,
nein, die, du, nur
hast du
die
nicht gesagt,
Ducati.
man kann die umrüsten? Oder
Nein,
war
nein,
es die
nein, nein,
Ducati?
nein. Also die Ducati ist quasi im Straßenbetrieb 228 PS und hat aber auch schon diese Carbonbremsen ab Werk, soweit ich weiß. Also
Ja,
Carbon,
ja.
Keramik-Carbon. Und es gibt aber ein Race-Kit dazu, die das Motorrad nochmal leichter und nochmal stärker macht. Also andere Auspuffanlage. Und dann hat sie 248 PS, also nochmal 20 PS mehr. Und dann ist sie auch nicht mehr mit Straßenzulassung, allein schon wegen der Geräuschemission. Aber die
Ja.
Aprilia ist quasi eine MotoGP-Replika, ne? Die haben ja auch so ein krasses Aero-Paket mit
Ja.
Flügeln, sogar auf Fahrersitzhöhe, so wie man es eben vom MotoGP-Bike kennt. Das Ding ist wirklich nur für die Rennstrecke. Aber da muss ich halt auch wieder dazu sagen, kommt ja noch dazu, ne? Du kaufst dir vielleicht so ein teures Ding und willst es nicht in die Sammlung stellen. Du wirst mit dem Hocker auf vielen europäischen Rennstrecken gar nicht fahren können, weil es ja selbst da inzwischen Lärmbeschränkungen gibt. Ne? Also du kannst mit dieser offenen Auspuffanlage gar nicht fahren, weil die meisten Rennstrecken jetzt ja auch inzwischen 98 dB haben oder so bei einem klassischen Renntraining, sage ich jetzt mal. Auch da hast du dann ein super teures Ding und bist aber massiv eingeschränkt. Also Überlegt euch gut, ob ihr die 136.000 Euro nach Nuale oder die 150 nach Borgo Panigale schickt. Vielleicht könnt ihr mit dem Hocker gar nicht verfahren, wie ihr wollt.
Aber guck mal, dem kann ich doch einfach ein ganz attraktives Gegenangebot mal hinstellen, weil du mich gefragt hast, was ich kaufen würde, keins von beiden, und könnt mir auch nicht entscheiden, ist einfach völlig sowas von raus. Und deswegen bin ich ja in dem Podcast für die Otto-NormalverbraucherInnen zuständig und habe ein passendes Gegenangebot. Denn, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, fernab von allen völlig abstrusen Preiseskalationen kommt Vogue mit einem neuen Angebot um die Ecke. Vogue, ihr erinnert euch, hatten wir ja mit in Bosnien dabei als Enduro-Motorrad. Das schon echt relativ stark. Wir hatten so ein paar Elektronikprobleme, die aber auch auf den Reifen basiert, die darauf früher gar nicht zugelassen waren. Sonst waren wir sehr beeindruckt von der Leistung und vor allem dem Lieferpaket. Und Vogue hat jetzt eben ein Moped an den Start gebracht, die R625. Und die kriegt man für sagenhafte 5.999 Euro. Jetzt muss ich mal kurz hier die 150.000 geteilt durch 5.999 errechnen. Das mache ich mal parallel. Das heißt, du bekommst
25 Mopeds.
25 Motorräder, wenn du diese Vogue kaufst. Du kannst ja 25 mal kaufen, kannst damit dann auf der Straße rumfahren, hast dann, ja, wenn du es aufaddierst, natürlich nochmal deutlich mehr PS im Einzelnen, sind derer aber 64.
Aber und überleg dir das, wie geil, was, also ich habe das Moped jetzt nicht gesehen, was ist das für ein Moped?
Ja, Naked Bike.
Naked Bike, hier pass auf, mit diesen 25, überleg mal, du hast diese Kohle, ne, dann kannst du 25 Mopeds kaufen, an deine Homies verteilen und deine eigene Rennserie machen. So, ne?
Voll.
So, ne? Also 150.000 Euro investiert, ich meine, für die schönen, reichen und ganz schön reichen ist das ja ein Klacks, ne? Das ist ja super easy. Und du kannst theoretisch dieses Ding, kaufst du diesen Fuhrpark, machst du eine eigene Rennserie, wenn du es ganz ausgefuchst machen möchtest, vermietest du quasi die Teilnahme bei der Veranstaltung und machst halt auch in Anführungsstrichen Gebühren dafür, ne? Hast dann noch ein Businessmodell drum gebaut oder bist halt ein cooler Dude oder eine coole Dudin und kaufst es halt einfach für deine Homies und machst 5 Renntermine. Das müssen die Leute dann selber bezahlen. Aber das kann ich mir dann da leisten, wenn ich das Moped gestellt bekomme. Also, finde ich witzig. Und mit 64 PS, wie ich das jetzt gerade sehe, bist du tatsächlich da auch in einem Spaßbereich unterwegs, wo sich niemand, ja, wie soll ich sagen, überfordert fühlt und quasi wegen Erschöpfung vom Hocker fällt. Ich glaube, das wäre ein witziges Konzept. Also, falls irgendjemand 150.000 Euro für Motorsport locker hat, macht doch einfach ein Vogue R625 Cup.
Und das ist halt einfach so ein krasses Angebot und das bringt mich direkt weiter zum nächsten Thema. Also Vogue könnt ihr euch mal selbst googeln, sehr, sehr stabiles Paket. Vor allem halt auch super spannend für alle, die anfangen und am Anfang erstmal noch gedrosselt fahren müssen, weil das Motorrad ist ja für perfekt geeignet, danach machst du es auf und hast dann 20 PS mehr. Und Vogue aber halt nicht nur in dem Segment super attraktiv, sondern auch, wie soll man sagen, in der Champions League des Motorradmarketes. Ich habe mir mal die Zahlen Neuzulassungen im Jahr 2025 europaweit angeschaut. Natürlich mit freundlicher Unterstützung von Motorrad Online, meiner Lieblingsquelle dazu. Und da, ganz spannend, die BMW GS natürlich auch hier wieder in allen Bereichen Marktführer und quasi das meistverkaufteste Motorrad mit einer Ausnahme. In Spanien hat nämlich die Vogue DS900X, ich glaube, wir sind damals die XT oder wie ist die gefahren?
Ja, wir haben das
genau. Aber auch auf jeden Fall.
Genau dieses.
Genau das Moped hat die GS überholt, ist erstmals vor der in den Zulassungen und krass ist halt grundsätzlich die Entwicklung. Wir wissen beide, der Motorradmarkt im letzten Jahr massiv abgekackt. Also was die Zulassungszahlen 2025 angeht, Deutschland 160.000, immer noch ja, groß, aber im Vergleich zu unseren anderen Ländern eigentlich ein Witz und vor allem 35,7% im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen und da gibt es so ein gewisses Nord-Süd-Gefälle. Auch Frankreich hat ziemlich verloren, 16,4% Zulassungen, hat damit aber knapp 20.000 mehr zugelassene Motorräder als Deutschland. Italien, da ist das Manko nicht ganz so groß, 6% Zulassungsrückgang und die einzigen, die nochmal einen draufgelegt haben, sind nämlich die, die die GS abgelöst haben durch die Vogue 900. Das sind die Spanier, die haben ein Wachstum im Motorradmarkt um 8,3% hingelegt. In der Summe dort 242.000 oder über 242.000 verkaufte Motorräder. 242.000 verkaufte Motorräder, so. Die also ein Wachstum hingelegt, natürlich vermutlich nicht ganz so in der Größe, wie man das quasi aus Deutschland kennt. Da gibt es ja auch viele diese kleineren Mopeds und so weiter. Aber das ist schon echt mal eine Ansage, was da irgendwie geht. Und die Spanier, wie gesagt, mit der Vogue als meistverkaufteste Motorrad, sonst bei Italienern, Franzosen und Deutschen die BMW GS, hat mich sehr überrascht. Eine Revolution aus meiner Sicht hier im europäischen Motorradmarkt.
Ja, wir hatten ja die Einordnung der Zahlen in einer der vorangegangenen Folgen schon und haben da ja auch festgestellt, dass dieser Rückgang, der so massiv ausfällt, natürlich geschuldet ist auch der 9,5 Euro Flussregelung und den Fahrzeugen, die quasi angemeldet waren. Also dass man das eigentlich so ein bisschen bereinigt beachten muss. Aber ich bin tatsächlich überrascht über die absoluten Zahlen. Denn du hast ja gerade gesagt, was hatten wir in Deutschland Neuzulassung? Knapp 170.000, habe ich das richtig im Kopf?
Jetzt muss ich ja hochgehen, 159.746.
160, okay, alles klar. Ja, dann ist es nicht ganz so krass, weil ich gedacht habe, das ist eigentlich für einen Markt, der nicht so auf Zweirad orientiert ist, wie das in Spanien der Fall ist, eigentlich schon eine solide Ansage. Vor allen Dingen, wenn man halt überlegt, dass halt der Markt ja um 35% eingebrochen ist, ne? Das ist halt schon beachtlich. Mhm. Denn wenn du dir anschaust, Spanien, Motorradfahrer, Nation, dort spielt ja das Fahrzeug im Alltag eine viel, viel größere Rolle, vor allem in dem kleinen Bereich, wird da wahrscheinlich viel häufiger durchgewechselt. Wir wissen ja auch, das durchschnittliche Alter eines Motorrads in Deutschland ist irgendwas zwischen 15 und 20 Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also so lange bleibt das im Betrieb. Und da bin ich ein bisschen überrascht. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, Spanien hat knapp 50 Millionen Einwohner, wir mit unseren guten 80. Ich hatte irgendwie das Gefühl, der Unterschied zu diesem wichtigsten Motorradmarkt in Europa, der ist größer. Also Chapeau an die Leute da draußen. Und ich habe vielleicht so den passenden Übergang dazu. Denn wir sind ja quasi wir reden ja quasi auch so ein bisschen über das Niedrigpreissegment, das hatten wir gerade mit der Vogue und quasi um die Kleinkrafträder, die ja vor allen Dingen in diesem Pendler- und Alltagsbereich so eine große Rolle spielen. Und mir ist die Tage ein Video untergekommen aus einem Bereich, der überhaupt gar nichts mit dem Motorradfahren zu tun hat. Und zwar bin ich aufmerksam geworden auf ein Video von Xanderlein. Das ist ein Kanal, YouTube-Kanal, ist ein Zweitkanal von Alexi Bexi. Der Hauptkanal 1,7 Millionen Abonnenten groß und der
macht. Also quasi so wie unserer?
Ja, ungefähr. Wir bewegen uns mehr oder minder auf Augenhöhe. Zumindest von der Relevanz, ne? Auch wenn wir nicht ganz so groß sind, aber so relevant sind wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Alexi Bexi hat einen Zweitkanal, auf dem er random Themen behandelt. Ursprünglich oder Hauptkanal eigentlich so Tech und Gaming-Gedöns. Und er hat auf seinem Zweitkanal vorgestellt, dass er einen B196-Führerschein gemacht hat, den er vorher noch nicht hatte und er auch gar nicht bewusst war, dass es dieses Konzept gibt. Und ich fand es sehr spannend, weil er halt einfach mit diesem Motorradthema überhaupt nichts zu tun hat, mir das mal anzuschauen und möchte quasi an dich zurückgeben, eine der Beschreibungen, die er zu Beginn gemacht hat. Und zwar beschreibt er seine Ersteindrücke des Zweiradfahrens motorisiert. Jan, jetzt die Frage an dich. Kannst du dich noch an das erinnern, was dich damals bewegt hat, als du das erste Mal motorisiert Zweirad gefahren bist? Was hat das bei dir ausgelöst?
Schwer zu sagen, weil die Anfänge ja bei meinem Papa hinten drauf waren. Und da war das irgendwie einfach Glotzen und das war cool, das mitzuerleben und mit Papa irgendwie Sachen zu machen und so. Und mein erstes Mal fahren, selbst fahren, waren in der Fahrschule dann Panik, weil ich habe ja behauptet, ich könnte schon Motorrad fahren, konnte ich überhaupt nicht. Und dann war so ein Ding auf einmal ganz schön schwer an der Kreuzung irgendwie da stehen zu lassen. Und als es dann aber mal rollte und man das erste Mal am Kabel zog, einfach dieses Gefühl der Leichtigkeit dahinter und dieser Dynamik, das war einfach krass. Das war so mein erstes Gefühl. Und dann einfach, und das wiederholt sich aber eigentlich regelmäßig, wenn ich dann unterwegs bin, doch dieses Gefühl der Freiheit und Verbundenheit mit der Umwelt. Wenn du da aus der Stadt rausfährst und auf einmal riechst du den Korngeruch oder den Geruch von frisch gemähtem Gras irgendwie. Das ist das, was natürlich sehr wetterabhängig ist, aber immer mit reinspielt und die Endorphine durch den Körper strömen lässt.
Ja, das hast du sehr schön beschrieben. Das ist auch wirklich so ein reines Motorradfahrergefühl. Und man vergisst das ja doch, wenn man, ich sag mal, nicht so regelmäßig fährt und reaktiviert das. Das ist ja das Schöne, so zu Saisonbeginn erfährst du das ja eigentlich immer wieder, ne? Dass du die Temperaturunterschiede spürst, wenn du durch den Wald fährst, dass du, so wie du es jetzt gerade beschreibst, ne, riechst, wie sich die Umwelt verändert. Ne? Du hast einfach dieses Würzige, wenn du eben im genannten Wald unterwegs bist. Du hast Blumen, wenn du halt irgendwie in so einem Bereich von der Wiese unterwegs bist. Du riechst die abgeernteten Felder im Herbst. So, das ist halt schon richtig intensiv. Dadurch, dass der gute Alexi Bexi einen B196-Führerschein gemacht hat und den Rahmen, den beschreibe ich gleich noch, aber auch auf einem Roller, hat sich das für ihn nicht ganz so intensiv angeführt. Er ist auch viel, aber es war trotzdem emotional, also beschreibenswert, denn er meint, als er da so unterwegs war, es fühlte sich für ihn an, weil er halt nicht durch das Auto umgeben ist und nicht halt irgendwie noch Sitze um sich, ne, und Gurt, als wäre er als Fußgänger zwischen den Autos unterwegs, nur halt einfach mit der Möglichkeit, rechts am Hebel zu drehen und das Ding auf einmal schnell zu machen. Also das war so sein erster Eindruck. Und was er auch beschrieben hat, was ich so witzig fand, dass er meint, naja, so ab 70 wurde es dann schon fast ein bisschen unangenehm, weil halt der Winddruck so groß ist, ne? Weil du halt so einen großen Windwiderstand hast, ne? Er hat halt das gemacht in Zusammenarbeit mit Honda und ist mit so einem, mit dem KFI, also so ein Elektroroller, der bis 100 km/h schnell fährt, hat er quasi diese Ausbildung gemacht. Und das fand ich eigentlich so das Spannendste eigentlich fast an dem Thema. Es gibt nämlich die Möglichkeit, diesen B196-Führerschein in einem Crashkurs zu machen. Honda bietet das an, witziges Programm, und zwar im Rahmen eines Fun and Safety B196-Führerscheinprogramms machen die an der Nordschleife. Da ist innerhalb von 2 Tagen Theorieunterricht und Praxis dabei. Du hast Übernachtung, du hast Verpflegung den ganzen Tag, du machst diese Übung auf dem Fahrsicherheitsgelände an der Nordschleife und bist dann quasi dort auch auf der Landstraße unterwegs, hast alles mit dabei von Autobahnfahrt, Stadtverkehr und Überlandfahrt und macht das komplette Ding. Ist natürlich nicht an eine Führerscheinprüfung gebunden, aber ich fand es natürlich einfach super cool, dass du da dieses 2-Tages-Programm hast. Mit Hotelübernachtung, noch andere nette Leute dabei, kleine Gruppen, Verpflegung etc., alles mit dabei. Und du kriegst natürlich das Moped gestellt, wie es bei der Fahrschule halt auch wäre. Kostet der Spaß 1299 Euro pro Person. Und
ja, das kommt mir verdammt günstig vor, muss ich
ja sagen. Ja, ich habe gedacht, nicht so verkehrt. Ich habe dann mal recherchiert, was denn so vergleichbare Angebote sind. Ne? Also es gibt noch von Dialog, Bildungszentrum für Transport und Logistik, den B196-Intensivkurs. Gibt es auch die Internetseite b196-intensivkurs.de. Dort hast du quasi ein ähnliches Angebot mit 2 Hotelübernachtungen. Da kostet die Geschichte dann nur 990 Euro. Da ist aber die Hotelübernachtung nicht mit dabei. Das Programm ist ein bisschen ein anderes und du brauchst halt einfach in Anführungsstrichen einen Tag länger, bis du den Führerschein hast. Und ich habe.
Aber ich frage mich so: Nordschleife natürlich ultra geil, gleichzeitig halt auch Riesenfaktor, dass es dort halt gerne regnet und einfach arschkalt ist. So weiß ich nicht, ob ich das zu meinen Führerscheinerfahrungen bräuchte.
Ja, da kann man natürlich überlegen und vielleicht weise entscheiden, dass man einen Termin im August nimmt, wenn die Wahrscheinlichkeit für Schnee am geringsten sind da oben. Also es wäre natürlich eine Option. Ansonsten das Programm natürlich irgendwie nett. Und ich habe dann geschaut, es gibt noch Uli, deine Fahrschule, der bietet quasi auch so ein Paket an für 899 Euro mit dem festen Termin, auch so ein Gruppending, dass du das innerhalb von 2 Tagen abreisen kannst. Aber ich finde es halt einfach geil, wenn du dir überlegst, ne, wenn du jetzt Bock hast, egal wie alt du bist, ob du... Na, wobei, egal, du musst mindestens 25 Jahre sein und 5 Jahre deinen Autoführerschein haben. Das ist ja quasi die Voraussetzung für den B196-Erweiterung, so, ne? Aber wenn du sagst, du bist 25 oder 65 und möchtest jetzt quasi in dieses Zweiradsegment noch einsteigen und mit einem 15 PS Motorrad unterwegs sein, und wir wissen ja, wenn du in die Elektro-Richtung gehst, ne, und du kannst ja eine Stark WAG-i fahren mit 70 PS, ne, und weit über 600 Newtonmeter Drehmoment, oder ich glaube, die hat das sogar noch mehr, und du kannst innerhalb von 2 Tagen dieses Ding durchziehen und machst Freitag, Samstag oder Montag, Dienstag machst du das Programm und dann lässt du dir am Mittwoch den provisorischen Führerschein ausstellen und gehst innerhalb von zwei Tagen zum Händler und kaufst dir so ein neues Ding. Das ist dann einfach richtig, richtig krass, wenn ich mir überlege, wie viel Kohle und Zeit ich damals halt mit 16 investieren musste, um diesen 1B-Führerschein damals zu machen.
Voll. So, ne?
Also, Richtig, richtig geiles Programm. Und ich habe aber, wie gesagt, die Preise recherchiert. Das geht so los, wenn du das normale bei der Fahrschule machst, so bei 799 Euro. Es gibt tatsächlich bei eBay Kleinanzeigen Angebote, war das günstigste, was ich gefunden habe, 599. Und es gibt auch den umgedrehten Weg. Also es haben Leute Suchgebote oder Suchanfragen in eBay Kleinanzeigen, suchen Sofortkurs oder Schnellkurs für den B196 für 400 Euro und warten halt quasi drauf, dass sich da jemand bietet. Hat sich quasi so eine eigene Mikrokosmos-Wirtschaft darum entwickelt, fand ich sehr, sehr spannend. Einen Haken sehe ich aber quasi bei diesen ganzen Führerscheingeschichten, also sowohl bei der Honda-Geschichte, die das mit den Elektrorollern machen, dann dieses Dialog Bildungszentrum Transport und Logistik, bei denen war das glaube ich auch so, die machen das, wenn ich das richtig gesehen habe, alle mit Rollern. Und Roller ist natürlich A, von der Sitzhaltung nicht so cool.
Ja, ne? Ja.
Und was du natürlich dann nicht lernst, ist anständiges Anfahren, Schalten und Kuppeln und die Kontrolle eines richtigen Zweirades, will ich jetzt mal sagen. Ne? Roller kriegst du halt irgendwie so ein bisschen hin. Und du bist natürlich auch, wenn du das mit dem Roller lernst, hast du ja quasi links Bremse und nicht eine Kupplung. Und wenn du damit dann einsteigst und ziehst dann halt irgendwie los und denkst aber, hey, geil, ich kaufe mir jetzt natürlich eine, was weiß ich, eine 125er Naked von KTM oder von Suzuki oder von Honda, you name it, oder Kawasaki, und steigst dann da drauf und bist dann einfach völlig überfordert. Du kannst, also Zweiradfahren irgendwie geht, aber so diese eigentlichen Schalt- und Kuppelprozesse und das, was das einfach ausmacht und auch die andere Sitzposition, das bist du halt einfach nicht gewohnt. Das finde ich schon ein bisschen, also gerade bei diesen Intensivkursen, so wie ich das gesehen habe, schon ein bisschen gefährlich fast oder auch schade.
Ja, ich warte aber trotzdem nur darauf, dass es dann irgendwie auch südeuropäische Länder einfach anbieten, weil wie geil ist das, wenn du das dann im Urlaub auch noch abziehst, ne? Für mich wird es ja jetzt bald nach Italien gehen für 6 Wochen und
kurze Randbemerkung,
möchte ich auch nochmal nach Spanien.
Ja. Eine Randbemerkung muss ich dazu noch hinterher schicken, denn dieses B196 gilt nur in Deutschland. Also du kannst
Haken dran.
Genau, also das soll zwar EU-weit noch ausgerollt werden, also das ist wohl auch in Mache, aber das geht natürlich nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir hatten das Thema ja auch schon, ne? Ob du jetzt von Frankfurt oder hier Darmstadt, wo ich wohne, mit der 125er ins Ausland fährst, I doubt it. Ich bin mir da nicht so sicher, ob du dir
diese. Nee, aber wie geil ist es, wenn du das in deinem Urlaub mal so 2-3 Tage abziehen könntest?
Ja, das wäre natürlich
voll die Gesetzeslücke. Geil, ja. Das sollten die machen, weil ich erinnere mich, dass ich mal auf Malotze war und dort bei Mallorquin Bikes ein Moped geliehen hat. Ultra geil. Unbezahlte Werbung an der Stelle. Wer da mal hingeht, die haben ein super nettes Team. Super geile Mopeds. Kannst ja mieten und dann da rumfahren. Und wenn ich mir da jetzt vorstelle, in so einer Lage. Ich habe schon öfters mal die Situation gehabt, dass irgendwie Freundin irgendwie X macht und ich mache aber halt dann irgendwie Y. Und wenn Y bedeutet, ich leih mir ein Moped und kann es davor nicht und mache aber einfach so 2-3 Tage so einen Intensivkurs, andere machen irgendwie einen Surfkurs, du machst einen Motorradschein, das wäre schon geil. Also EU, mach mal die Gesetzgebung überall gleich, dann kann man das da auch machen. Krasses Geschäftsmodell auf jeden Fall. Perfekte Überleitung zum nächsten Thema, Michel, weil du hast es angesprochen, ja, denen fehlt dann ja die Kupplung, das müssen die ja richtig lernen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange brauchen wir die Kupplung noch? Denn auch bei den großen Modellen gibt es ja zunehmend welche, Stichwort Honda und so weiter, mit Automatik. Und das Thema, das mich ja bekanntermaßen umtreibt, bei Elektromotorrädern kannst du jetzt auch mal schön stopfen. Und das bringt mich zur Anekdote, die ich mitgebracht habe, aus meiner Heimat und Lieblingsstadt Hamburg, wo ich unterwegs war. Und einige haben es vielleicht gesehen, die uns auf Instagram folgen. Falls nicht, bitte mal dort unbedingt ein Abo dalassen. Ich bin wirklich nichtsahnend durch Hamburg gelatscht und war auf der Suche nach einer neuen Sonnenbrille, die ich brauchte. Ja, ich weiß, ein bisschen paradox in Hamburg, eine Sonnenbrille, aber ist egal. Und lauf da durch so eine Mall, nennt man das, oder so ein Einkaufszentrum, gehe da um die Ecke und auf einmal steht da so ein großer Glaswürfel und fett drauf steht Verge. Spricht man die so aus?
Ich glaube schon. Und da hat natürlich alles geklingelt, weil wir das ja vor kurzem erst als Recap für 2024 hatten. Oder 2025. Die wichtigsten
so
Dinge.
So nämlich.
Ja.
Ja. Verge, super krass. Und wer das verpasst hat, ich schaue mich ja gerade um nach einem neuen Moped und habe durchaus auch Bock auf ein Elektromotorrad. Und ich wusste, irgendwie haben die ein krasses Elektromotorrad, aber hatte gar nicht mehr so auf dem Schirm, was da wie so los ist. Und vor allem, wie die gestartet haben. Und wir haben in der Folge mit Zero, beziehungsweise mit Ralf, der ja bei Zero arbeitet und drüber gesprochen hat, haben wir ja auch festgehalten, das, was Verge, nämlich das Unternehmen aus Finnland, an den Markt gebracht hat, ist ein gewisser Gamechanger. Das erste Motorrad mit einer Feststoffbatterie, das Reichweiten, je nachdem, welche Batterie du nimmst, zwischen, ich glaube, 350 bis sogar 600 Kilometer ermöglicht. auch diese ganze Schnellladetechnologie hat. Das heißt, du fährst irgendwann die Säule, nach 20 Minuten bist du halt wieder bei mindestens 80% und kannst weiterballern. Ganz frisch eben das Ding auf dem Markt und jetzt kommt's, mir war das gar nicht bewusst, ich also wirklich dödelig, naiv wie ich bin, da durch diesen Laden gelatscht oder durch dieses Einkaufszentrum und die haben zum jetzigen Zeitpunkt gerade mal 2 solcher stationären Showrooms, den einen nämlich in Hamburg und den anderen, und jetzt kommt's, habe ich es dir vor dem Vorgespräch gesagt?
Ja, aber ich habe es vergessen.
Was schätzt du, in welche Region sind sie gegangen?
Also wir reden von Deutschland.
Ja.
Also für so einen Schickimicki-Elektrobomber würde ich natürlich München empfehlen.
Wrong. Die sind einfach mal schön in den Ruhrpott gegangen. Und ich dann so, hä? Ich wusste auch nicht mehr, war es jetzt irgendwie Bochum, Oberhausen, irgendwie sowas, Essen, keine Ahnung, ja. Aber halt auf jeden Fall tiefster Pott. Und dann sagte mir der Typ auch so, ja, frag nicht, war nicht seine Entscheidung. Und da saßen dann halt irgendwelche Finnen dabei und die haben, das kann ich jetzt schon mal sagen, augenscheinlich, bin's ja jetzt noch nicht gefahren, aber ein super geiles Ding dorthin gestellt. Mir gefällt's optisch brutal, ich find's richtig, richtig nice. Auch mit den Kabeln und vor allem dieses Hinterrad, das ja keine, wie sagt man denn, das hat ja keine Achse.
Ja.
Sondern das ist ja, du kannst ja durchgreifen. Also es ist quasi ein Kreis auf dem, oder ein Rad, auf dem das Rad sitzt. So kann ich es vielleicht beschreiben für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Also massiv futuristisch, sieht super geil aus. Das heißt, die haben dort in Finnland Leute sitzen, die einen Plan haben von Motorrädern, von Elektromotorrädern und eine Ingenieursleistung dahingehauen haben. Wovon die keinen Plan haben, ist der deutsche Markt. Weil ich hatte auch nicht mehr in Erinnerung, was das Ding so kostet. Und meinte, ja, ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Motorrad. Was, erzähl doch mal ein bisschen was und so. Erzähl er mir so Effekte. Und ich so, ja, was kostet denn nochmal? Ja, so ab 36.000 Euro. Ich so, alles klar. Tschüss. Tag auf. Tschüss. Und dann habe ich halt gemeint, so, ja, ich würde es aber schon mal Probe fahren, weil ich habe mir natürlich nicht direkt, mir sind nicht alle Gesichtszüge entfallen, weil wir kennen ja alle, wie das funktioniert. Man tut so, als hätte man 36.000 mal eben auf der hohen Kante, nur um das Ding mal Probe zu fahren, weil da hätte ich natürlich schon Bock drauf. Und dann meinte ich so, ja, München oder was? Nee, sind nur zweimal in Deutschland und halt eben im Ruhrpott. Und die Finnen haben sich halt gedacht, sie schauen sich mal Deutschland an und die Bevölkerungsverteilung und gucken mal, wo sitzen denn die meisten Leute, wo ist so ein bisschen bergig. Und da ist der Ruhrpott natürlich super attraktiv, ne, weil wir wissen es alle, kein Gebiet in Deutschland hat so viel Bevölkerung auf so engem Raum, so nah beieinander. Und dann hast du da ja auch noch geile Kurven so drumherum, ne? Also wenn du aus dem Ruhrpott mal irgendwie raus bist, ist ja Sauerland vor der Tür, keine Ahnung, das ist ja noch alles Westerwald. Ja. All sowas da um die Ecke. Das heißt, da Motorradfahren ergibt total Sinn. Auch dort Motorräder zu verkaufen ergibt total Sinn. Aber, und das ist jetzt irgendwie überhaupt kein Shaming gegenüber dem Ruhrpott, ich liebe es dort, meine Oma hat dort immer gelebt, war da immer schön in Gelsenkirchen und so unterwegs. Aber die Kaufkraft, würde ich jetzt mal sagen, sitzt nicht zwingend dort. Gibt es vielleicht? Gibt es die in der großen Breite? Wenn ich hier durch München laufe und die Leopold- oder Maximilianstraße langlaufe, dann, glaube ich, ist die anderswo in Deutschland verteilt. Das haben die aber von Verge jetzt im Nachhinein auch erkannt und werden diesen Shop auch schließen. So viel habe ich verstanden. Aber nichtsdestotrotz stand ich da jetzt erstmal in Hamburg vor diesem Ding und ich musste sagen, bam, das Teil hat mich schon massiv geflasht. Ich habe dazu, wie gesagt, ein kleines Video gemacht. Da kam dann auch ganz viel so, voll scheiße und warum müssen die immer so kacke aussehen, Elektromotorräder? Verstehe ich in dem Kontext ehrlich gesagt gar nicht. Also ja, wenn wir irgendwie über diese Yuppie-Schleuder von BMW, C-Evolution und so weiter sprechen, ja, das bricht mit dem Design, sieht irgendwie anders aus, war ja bei Autos auch nicht anders. Aber das Ding, muss ich sagen, auch in Echtform, ich habe die da, einmal stand die in grün rum und einmal so ein blau und das hat so ein bisschen das Suzuki-Blau und auch die Front hat so ein bisschen was von den Suzuki-Motorrädern, also diese kleinen, runden Dingern.
Die die haben jetzt ja diese übereinander angeordneten Scheinwerfer, das ist bei der Verge halt genauso, ne? Das ist ähnlich wie bei der Suzuki und halt auch so diese Lampenmaske. Da sieht man das schon ein bisschen. Aber der Rest des Motorrads ist sowas von überhaupt gar nicht Suzuki. Also es ist
Nein, genau. Ich meine nur das, dann von der Seite natürlich hast du ein bisschen klobiger, du hast halt einfach keinen Motor, den du, also kannst ja jetzt auch nicht einfach irgendwie so tun, als wäre da ein Verbrennungsmotor, ja. Und das Hinterrad natürlich eine Sonderkonstruktion. Ganz ehrlich, da musst du jetzt kein altbackener Motorradfan sein und sagen, alles Elektro, scheiße, ich möchte wieder die alten stinkenden Dinger, so bla bla. Weil das sieht einfach geil aus. Das ist einfach, Junge, Tron oder wie der Film hieß und so.
Absolut. In
Reinform.
Ja.
Also crazy. Und das finde ich technologisch einfach so geil. Mein erster Gedanke, auch so richtig Allmann, war halt auch so, ja, aber da kriegst du ja den Hinterreifen nicht einfach mal gewechselt. Da musst du direkt wieder zum Service, kostet dich direkt wieder ein Vermögen und so. Und da hat mir aber jemand aus der Community direkt geschrieben, so, nee, Jan, ist easy, es geht tatsächlich. Die haben da sogar ein YouTube-Video dazu, wie du das auch selbst machen kannst, bla bla. Der Schlappen hinten drauf, natürlich eine Hausnummer, 240er Schlappen da. Also Lecco Ballo, was du dir an der Inspektion im Zweifel sparst, ja, kannst natürlich erstmal an das schwarze Gold direkt wieder reinvestieren, weil wenn du den runterfährst und das kann bei 1000 Newtonmeter Drehmoment, kann das schon mal schnell passieren. Aber zum Beispiel geil, dieser Kennzeichenhalter ist ja so angebracht. Das hat mich dann so hinten ein bisschen an die Ducati Diavel ja, oder wie ja, auch ja, immer ja, ja, ja. erinnert. Also schon ziemlich geil. Display vorne, schön gemacht. Du hast dann im Tank hast noch so ein Touchscreen, in dem du so ein bisschen rumdrücken kannst. Weiß ich jetzt nicht, ob und wie der funktioniert, wenn du Motorradhandschuhe anhast. Und da war ich so ein bisschen skeptisch, weil der halt quasi ja waagerecht dort drauf liegt. Und ich meine, jeder von uns hat ja schon mal sein Smartphone versucht, bei 3 Tropfen Regen zu bedienen. Das ist ja eine Katastrophe. Weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert, aber in der Summe ultra geiles Ding. Ich fand's richtig nice und schauen wir mal, ob wir mal da in die Gelegenheit kommen, das Ding da zu fahren. Ich bin mit denen mal in Kontakt geblieben und möchte mal meine nicht so zahlreichen Münchner Kontakte spielen lassen, um denen hier vielleicht eine Roadshow zu ermöglichen, weil die versuchen jetzt hier durch Deutschland zu reisen und den Leuten die Mopeds auch mal näher zu bringen und ich wäre massiv angefixt, das Ding zu fahren. Und da müssen wir mal schauen. Wir müssen die Gasgeflüster GmbH gründen, irgendwie noch ein bisschen Geld verdienen. Und dann, Michel, wäre das schon mal vielleicht als Dienstfahrzeug eine vorstellbare Sache. Weil 36 Tacken und da fangen die ja erst an. Ne? Also ist ja auch wieder so geil. Du denkst schon so mit 36, da hast du aber hier, da kommt dir vom Chauffeur das Ding dahin gebracht, ja. Und während du Probe sitzt, wird dir Maniküre, Pediküre und so weiter gemacht. Aber nee. Das ist ja noch mit dem kleinen Akku. Kannst ja noch den großen dazu kaufen und was weiß ich nicht alles. Also nach oben, wie immer, die Skala offen. Wild.
Genau, und weil wir, wenn wir die Gasgeflüster GmbH gründen, ja quasi gleichwertige Teilhabe sind, werde ich da schon wörtlich mitreden bei der Geschäftsfahrzeugspolitik und das wird auf jeden Fall nicht, zugelassen. Viel zu teuer, das ist gute Geld. Nee, aber
naja, ich würde ja kommen und sagen, Michel, wir brauchen Dienstfahrzeuge, was hältst du von dieser Aprilia X250? Und dann würden die Gesichtszüge entgleisen und dann würde ich sagen, ja, okay, war jetzt vielleicht ein bisschen drüber, aber ich habe hier noch was, das ist ein, muss natürlich rechnen, ein Fünftel von denen ungefähr, preislich. Also wirklich, da kannst du nicht Nein sagen. Dann komme ich halt mit dem Ding um die Ecke.
Und pass ich weiß auf, nicht, wenn du das Fahrzeug das Schöne ist, du hast dir die Steilvorlage gegeben, ich schlage dir dann einfach diese Vouch vor, die R625, das 5.999 Euro. Das ist ein Preissegment, über dem wir über Geschäftsfahrzeuge nachdenken können.
Ja, aber die müssen wir ja mit 1% Bruttolistenpreis versteuern und Elektro könnten wir ja günstiger ran. Ich weiß nicht, ob das auch für die gilt, aber ich glaube schon 0,5. Dann machen wir noch, vielleicht gibt es auch irgendeine Förderung, gab doch jetzt irgendwas mit 6.000 Euro und sind es nur noch 30.000, das ist ja eigentlich ein Schnapper.
Ja, so, das muss aber von der Firma kommen. Also das, also wie gesagt, in dieser Preiskategorie sehe ich noch keine Fahrzeuge, aber lassen wir das mal dahingestellt, denn das Motorrad ist natürlich, sieht ein bisschen aus wie ein Hooligan. Das ist schon geil, vor allem in diesem Rotzgrün, in dem du sie gesehen hast in Hamburg, ich habe die Bilder gesehen, finde ich schon richtig, richtig cool. Allerdings, wenn ich mir die Bilder so anschaue, kriege ich natürlich so ein bisschen Fahrdynamikbedenken. Also ich muss hier nochmal hinterher schießen, denn der Brocken hat tatsächlich 1200 Newtonmeter Drehmoment. Also
kommt drauf an, welche Ausstattung du nimmst.
Hier steht 1200 Newtonmeter, 2,5 Sekunden von 0 auf 100 und Reichweite 600 Kilometer plus, in Klammer, bis zu. Deswegen wäre ich jetzt davon ausgegangen, das Ding hat einfach... Ah, Entschuldigung, ich habe die TS Ultra. Ich habe gelogen. Die TS Pro hat nur 1000. Ja. Okay, und dann sind es auch nur 3,5 Sekunden von 0 auf 100. Aber was mich hier so ein bisschen besorgt in puncto Fahrdynamik, ist zum einen die Positionierung des Sitzes. Das wirkt mir einfach so niedrig. Und ein 240er Hinterreifen ist jetzt halt auch kein Agilitätsgarant. Ne? Also für das, was ich mir unter Motorradfahren vorstelle,
und die hatte nicht, auch relativ langen Radstand. Also da habe ich auch so, ich glaube, es ist nicht das Ding, mit dem du am Stilfzerjoch der König bist. So. Mm. Aber was ich ganz geil finde, ist tatsächlich, du kannst, weil du die Sitzposition angesprochen hast, halt richtig geil wechseln. Du hast nämlich 2 montierte Fußrasten und wenn du mit Sozius-Betrieb unterwegs bist, ist quasi für den FahrerInnen vordefiniert, welche Fußraste du nimmst, nämlich die vordere, weil Sozia muss die hinteren nehmen. Wenn du aber alleine drauf sitzt, sind die halt so platziert, dass du einfach wirklich wechseln kannst zwischen, sagen wir mal, so ein bisschen Chopper-Lifestyle und der sportlichen Sitzposition. Und ich saß drauf und war jetzt, wie gesagt, nur die Sitzprobe, die ich da gemacht habe. Beide Positionen fand ich echt ziemlich nice. Hat mich schon ganz schön abgeholt, muss ich sagen. Und das ist der Punkt zum Thema Agilität. hat mir jetzt der Dude da erzählt, müsste man natürlich irgendwie testen. Durch die Bauart ist halt der Schwerpunkt des Motorrads so dermaßen niedrig, meinte er. Also er hat die und fährt auch noch eine Fireblade, glaube ich, auch auf der Rennstrecke. Und wir haben uns da sehr authentisch irgendwie drüber unterhalten. Kevin hieß es, Grüße gehen raus, super netter Kerl auf jeden Fall. Klang schon sehr valide, also nicht nach so einem verblendeten Marketing-Sprech irgendwie. Er hat da jetzt auch nicht drum rumgeredet, ne? Dass natürlich ein 240er Schlappen und langer Radstand jetzt nicht das Ding ist, wo du sagst, geil, dann gehe ich jetzt auf die Go-Kart-Bahn.
Aber ich habe tatsächlich mit der Sitzposition, also mir fällt jetzt wirklich das auf, dass du zwei Fußrastensets hast, die beide für den Fahrer zugänglich sind. Also die sind auch vorne irgendwie immer da, sehe ich gerade, ne? Oder kann man die irgendwie abschrauben oder wie ist denn das?
Nee, die sind da fest. Also ja, okay. Wahrscheinlich kannst du die irgendwie abschrauben. Aber ja, sitzen fand ich da irgendwie ganz easy drauf.
Weil ich mir jetzt nämlich eher gewünscht hätte, nicht die Fußrastenposition zu verändern, sondern die eigentliche Sitzhöhe, also die Höhe des Sitzes. Mhm. Ne? Das wirkt dir irgendwie sehr niedrig, weil wenn du da, ich sag mal, gefühlte 10 cm höher bist, hättest du so einen richtig geilen, bösen Street Fighter, würdest halt auch entsprechend aktiver drauf sitzen. Das fände ich dann schon irgendwie nice. Aber hier so diese, es ist ja wirklich so fast so eine Chopper-Sitzposition, wobei ich sagen muss.
Also ich
muss,
glaube, wenn du für 36.000 Euro ein Moped kaufst, dann wirst du auch für ein Taui mehr irgendjemanden finden, der dir die Sitzbank aufpolstert und höher macht.
Ja, mir geht es aber grundsätzlich um die, also es geht ja nicht ums Aufpolstern, sondern wie halt quasi das Heck aufsteht. Und mir ist gerade aufgefallen, die TS Ultra, ne, dieses 1200 Newtonmeter Bike, das ich ja gerade angesprochen habe, da gibt es nur die Fußrasten hinten. Das ist quasi ein Mono-Bike. Ne? Das hat auch keinen Sozius-Sitz mehr, sondern du hast quasi so einen Einmann-Höcker, aber halt da auch irgendwie so ein bisschen zu niedrig. Also ja, ist in Anführungsstrichen nett von der Sitzposition auf den ersten Blick. Holt mich jetzt vielleicht aber nicht ganz so ab, aber ich habe natürlich die Erfahrung nicht. Also jetzt kommt es, liebes Verge-Team, jetzt kommt es hier wirklich auf eine Probefahrt an. Vielleicht könnt ihr mich ja vom Gegenteil überzeugen. Schick doch so einen Hocker mal rüber. Wir probieren das mal aus.
Wäre ich auf jeden Fall auch absolut für zu haben. Spannendes Ding. Spannender Austausch. Und so kommst du, wolltest du eigentlich eine. Also, ich meine, zum Glück war das teuer, ne? Weil sonst wäre ich da vielleicht in den Laden reingelaufen, wollte eine Sonnenbrille kaufen, wäre mit dem Motorrad rausgegangen. Bei 36.000 Euro hat dann die Vernunft doch ziemlich schnell zugeschlagen. Was ich noch. Ja, du willst was sagen.
Ja, aber pass auf, schieb das hinterher, weil ich habe nämlich passenderweise zu diesem Monster noch den passenden Abschluss. Damit können wir dann aber vielleicht die Folge auch zumachen, den Sack zumachen, weil es weggeht vom Motorradthema. Also erzähl gern noch.
Ja, was ich noch anbringen wollte, ich war da in dem Laden und wie gesagt, der Kevin, der mir da so ein bisschen beraten und mir das so erzählt hat, super cooler Typ, noch erzählen muss, was ich aber wiederum sehr bitter finde. Das zeigten dann auch tatsächlich vereinzelte Kommentare von wegen, voll hässlich, scheiße und so. Was er nämlich auch so bestätigt hat. Ich habe ja erzählt, dass ich auch über die Messe in München gelaufen bin und Mitleid hatte mit den Leuten von Zero und Ultra Violet oder wie auch immer das heißt, so ein indischer Elektromotorradhersteller. Weil da halt irgendwelche Dudes hinkommen, die erstmal erzählen, ne, also, das hat ja mit Motorradfahren nichts zu tun und einfach erzählen, wie scheiße sie Elektromotorräder finden. Und nochmal, meine Aufgabe ist es überhaupt nicht, hier irgendjemand zu missionieren oder sonst was. Macht, was ihr wollt so und auch wenn es gerne Leute gibt, die euch ein anderes Narrativ erzählen, niemand verbietet euch hier irgendwas. Wir leben in einem sehr freien Land, uns geht's, was das angeht, schon noch sehr, sehr gut. Geht mal in andere Länder, da ist es nämlich so, ich habe in China gelebt, da wird halt von heute auf morgen gesagt, so, alle Mofas mit Verbrennungsmotor sind raus und dann kannst du auch nicht sagen, kriegst du eine Sonderregelung? Nee, kriegst eine Backpfeife, wenn du das nicht schnell genug machst. So. Das heißt, fahrt, was ihr wollt. Aber es ist schon eine Eigenart, das hat er nämlich auch bestätigt, dass sie deshalb zum Teil nicht mehr auf deutsche Messen gehen, die du so im EU-Ausland nämlich nicht hast, dass die Leute kommen in den Laden und ihm erzählen, dass sie Scheiße finden. Und das wäre tatsächlich auch nur in dieser Branche so, weil ich kann mich auch nicht erinnern, wenn ich jetzt irgendwie an einen Fahrradladen gehe oder sonst wo oder, keine Ahnung, in ein Modegeschäft, da gehe ich doch auch nicht rein und sage, ey, ich wollte euch nur mal sagen, also eure einfarbigen T-Shirts, die finde ich voll scheiße. Oder ich gehe in einen Fahrradladen rein und sage, also ich wollte euch nur mal sagen, Fahrräder finde ich scheiße. Das macht doch keiner. Wieso machen das Leute bei Elektromotorrädern? Was ist los mit euch? Also, finde ich ganz dubios. Nochmal, wenn ihr sie scheiße findet, findet sie scheiße, aber behaltet es vielleicht einfach für euch oder mit eurem Inzest-Club könnt ihr darüber reden und sagen, ey, bla bla bla, ist alles scheiße, früher war alles besser. Macht es, könnt ihr machen, aber geht doch Leuten nicht auf den Sack, die euch das doch umgekehrt auch nicht erzählen. Also, was soll denn das? So, das einfach nur zum Ende. Fand ich noch eine spannende Berichterstattung. Klang jetzt negativer, als es ist. Mir geht's gut. Life is good. Mal schauen, was als nächstes Moped bei mir irgendwann mal in der Garage steht. Michel, du wolltest abschließen.
Ja, ich setze dem Ganzen jetzt nämlich noch ein i-Tüpfelchen auf, denn ich bleibe noch beim Thema Elektromobilität, aber in einem ganz anderen Bereich und spreche jetzt hier dediziert über ein Thema, das vor allen Dingen unsere LKW- und Trucker-Fraktion besonders interessieren wird. Oder die wissen das vielleicht sogar. Weil ich ja mobilitätsinteressiert bin und nicht nur im Bereich Zweirad, folge ich unter anderem auch dem Instagram-Account vom Elektro-Trucker.
Geiler Typ.
Sehr, sehr unterhaltsam. Und der hat quasi einen Themenbeitrag die Tage veröffentlicht, der sehr gut hier quasi das i-Tüpfelchen auf diese Folge setzt. Weil wir hatten es ja so von diesen, wir hatten es von Motorsport, wir hatten es von Ultra-Hochleistung, 1200 Newtonmeter Drehmoment, dies, das bei Motorrädern. Wir hatten die 248 PS bei der Ducati Panigale Sonderedition. Und er hat eine Geschichte erzählt aus dem LKW-Bereich. Und zwar erzählte er, dass es, wenn man unterwegs ist, natürlich inzwischen sehr viele Elektro-LKWs gibt und klassisch für die Elektrofahrzeuge haben die natürlich auch ein E-Kennzeichen. Es gibt aber LKWs, die kein E-Kennzeichen haben, obwohl sie Elektrofahrzeuge sind. Und dafür gibt es eine Erklärung. Denn die Straßenverkehrszulassungsordnung sieht keine Fahrzeuge im LKW-Bereich vor mit mehr als 1000 PS. Und es gibt eben inzwischen Elektro-LKWs, die diesen PS-Bereich reißen. Unter anderem den Iveco S-Ray mit 1069 PS. Und Fahrzeuge in dieser Kategorie lassen sich nur noch als Motorsportfahrzeuge zulassen. Und dementsprechend sind diese Riesen-LKWs nicht als Nutzfahrzeuge und LKWs zugelassen, sondern als Motorsportgeräte, ziehen aber quasi trotzdem ihre normalen Lasten. Das heißt, du kannst theoretisch mit diesem Ding direkt auf die Nürburgring-Nordschleife und dort Truckrennen mitfahren, weil das halt einfach als Motorsportfahrzeug zugelassen ist. Fand ich einen super witzigen Side-Fact, hat mit dem Motorradthema überhaupt nichts zu tun, aber ich fand einfach diese 1960 PS und 69 PS so spektakulär und eben auch die Tatsache, dass es eben solche Lücken also zwangsläufig, weil jetzt die Veränderung ja da ist, ne, dass es einfach Lücken gibt in der Straßenverkehrszulassungsordnung. So, das ist mein kleiner Outro zu dieser Folge und dementsprechend zum Schluss auch der Aufruf. Lasst uns eure Meinung zum Thema Elektromobilität wissen. Mir auch gern den Hate zu schicken. Bei mir dürft ihr gerne sagen, wen ihr scheiße findet. Ich bin gespannt, wie ihr das einordnet. Wir verabschieden uns für diese Folge, danken euch wie immer für die Aufmerksamkeit und falls ihr die Folgen in Zukunft ohne Werbung hören möchtet, habt ihr jetzt neben der Möglichkeit, Feedback und Kommentare zu hinterlassen, auch die Möglichkeit, bei Steady vorbeizuschauen. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Da könnt ihr uns zum einen supporten und bekommt die Möglichkeit, die neuen Gasgeflüster-Folgen vor allen anderen und werbefrei zu hören. Also, schaut vorbei.
Und vielleicht sogar jetzt so, je nachdem, wie schnell der Michel heute ist, sogar noch zum 1. April, das wäre natürlich das Ding. Dann wären die April-Scherze gerade noch rechtzeitig serviert hier vom Anfang der Folge. Schauen wir mal ab. Wenn nicht, April. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal bei Gasgeflüster. Michel, es war mir ein Fest. Grüße gehen raus. Tschö.
Tschö.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Gasgeflüster, der beste Motorrad-Podcast.